Matthäus 13 finden wir 7 verschiedene Gleichnisse aus dem Munde Jesu. Und da dürfen wir hineinschauen. Gewaltige Dinge sind vor uns hingestellt. Was die Gleichnisse bedeuten, finden wir in der Mitte dieses Kapitels von Vers 34 an. Bevor ich weiterfahre, die Frage doch noch, ist die Übertragung so in Ordnung, dass alle verstehen? Wunderbar. Es nicken gerade die in den hintersten Ecken. Alles gut. Vers 34. Dies alles redete Jesus in Gleichnissen zu den Volksmengen. Warum betone ich das? Wir werden es gleich verstehen. Zu den Volksmengen in Gleichnissen und ohne Gleichnis redete er nicht zu ihnen, den Volksmengen. Damit erfüllt würde, was durch den Propheten geredet ist, welcher spricht, ich werde meinen Mund auftun in Gleichnissen, ich werde aussprechen, was von Grundlegung der Welt an verborgen war. Dann entließ er die Volksmengen. Was von Grundlegung der Welt an verborgen war. Grundlegung der Welt, des Kosmos, bedeutet bildlich gesprochen, auf einer Baustelle, wenn der erste Spatenstich beginnt, die Baugrube, das ist Grundlegung. Ich weiß, dass eine andere Auffassung dieses Begriffes, Grundlegung der Welt, vorliegt. Zum Glück habe ich das schon vor 50 Jahren zur Kenntnis nehmen dürfen und dann weiterhin die Schrift erforschend und kennend erkennen dürfen, dass Grundlegung, Katabole, wirklich im Sinn des Beginnes ersten Spatenstiches für einen Neubau, für ein neues Werk gemeint ist. Katabole heißt wohl Herabwurf, aber bitte, es bedeutet gleichzeitig im Griechischen etwas sanft hinablegen, deponieren, genau wie wir ja auf der Baustelle ja sogar den Fundamentbeton hinabwerfen, ein Hinabwurf, um den Grund zu legen für einen Neubau, ein neues Werk. Oder die Grundlage ist ja immer die erste Voraussetzung, dass gebaut werden kann. Grundlegung der Welt, Grundlegung des Kosmos, also Augenblick, da Gott durch seinen Sohn Jesus Christus begann, die Schöpfung zu schaffen. Dass dieses Wort Katabole, damit ganz klar ist, den ganz einmaligen Charakter noch aufweist, wie wir ihn im Glaubenskapitel Hebräer 11 vorfinden, da haben wir in Bezug auf den Glauben der Sarah folgende Bemerkung. Vielleicht lesen wir von Vers, da ist gerade grundlegend da, Vers 10. Denn er, Abraham, erwartete die Stadt, welche Grundlagen hat, deren Künstler und Baumeister Gott ist. durch Glauben empfing auch selbst Sarah Kraft. Und jetzt heißt es, zur Katabole eines Samens. Das heißt, zur Niederlegung eines Samens durch Abraham. Also, ein allerheiligster, intimster Vorgang. Und das war also nicht eine Katastrophe, sondern das, worauf die beiden ja längst gewartet haben und von Gott nun erfüllt worden ist auf diese einmalige, wunderbare Weise. Und durch die Grundlegung dieses Samens, der nun in den Mutterschoß der Sarah deponiert, zugrunde gelegt wurde, hat ja Gott die Grundlegung des Hauses Israel gelegt. Also bitte, damit wir ohne Hemmungen bei dieser Kenntnis bleiben dürfen. Noch einmal, ich werde meinen Mund auftun in Gleichnissen. Ich werde aussprechen, was von Grundlegung der Welt an verborgen war. Das heißt, es handelt sich bei den Gleichnissen um Dinge, die nur Gott, dem Vater, dem Sohne, im Heiligen Geist bekannt waren, vor Grundlegung der Welt. Also vor Ohren und Augen von Engeln und Menschen, von jedem Geschöpf, verborgen worden sind. Und seltsamerweise darf nun Jesus diese Dinge vor Grundlegung der Welt von Gott erwogen, ersonnen, überlegt, festgelegt mit seinem Sohne im Heiligen Geiste. Sonderbarerweise darf Jesus hier diese eigenartigen, offenbar sehr für uns begehrlichen Dinge, die zu kennen, zu lernen, nicht? Wenn ich meinen Enkeln sage, passt mal auf, was ich euch jetzt sage, das weiß noch niemand. Glaubt ihr, die spitzen die Ohren? Na klar. Und ein Geheimnis ist ja da, um dahinter kommen zu können. Nicht? So. Sonderbarerweise darf Jesus diese Dinge nur wieder in Gleichnissen aussprechen. Und ja, die Gleichnisse, wie wir sehen werden, sind nicht etwa dazu da, um die betreffenden Angelegenheiten, Geschehnisse oder Dinge besser zu verstehen. Im Gegenteil, es vor den Ohren der Hörer zu verhüllen. Ja, in ein Gleichnis zu verbergen. So. Jesus musste die Dinge aussprechen. Warum durfte er sie nicht ganz klar mit Namen nennen? Ich sage jetzt etwas zum Voraus, was wir nachher im Einzelnen verstehen werden oder sehen werden. Da Gott die Gedanken der Herzen aller seiner Geschöpfe schon vor Grundlegung der Welt ganz genau erforscht hatte, also in Kenntnis auch meiner Überlegungen darin war, schon vor Grundlegung der Welt. Er, der die Herzen erforscht und unsere Gedanken kennt von ferne. Von wie ferne? Schon von vor Grundlegung der Welt. Wusste, dass Israel zur Zeit Jesu im Lande der Verheißung in Jerusalem, vor allem Juden, dass die, auch wenn er die Dinge klar aussprechen würde, gar kein Zweifel vorliegen könnte, dass sie ihren Messias von Gott geschenkt trotzdem verworfen hätten. Das wusste Gott. Dass er diese Dinge nun nur in Gleichnissen aussprechen ließ, bezeugen ließ, entspricht der Nachsicht Gottes. Denn hätten sie klar hören können, um was es geht, und sie hätten ihn trotzdem abgelehnt und gekreuzigt, dann wäre ihr Gericht noch gewaltiger geworden. So sind sie ein Stück weit entschuldigt, ne? Wir werden gleich im ersten Gleichnis und der Auslegung Jesu sehen, wie die Dinge liegen. Die Frage nun, warum oder was könnten das für Dinge sein, die Gott für gut gefunden hat, vorerst vor seiner ganzen Schöpfung zu verbergen, vom Moment an, da er die Schöpfung schuf und Geschöpfe ins Dasein rief. Erstens, weil es sich um tragische Dinge handelt, unheimlicher Natur. Also, weshalb? Erstens, um seine Geschöpfe vorerst zu schonen. Hat Gott uns von unserer Geburt an verborgen, was unser alles noch wartet, bis wir 80 Jahre alt werden? Hat er die Dinge auch verborgen? Aha. Was gut so. Sicher. Das ist der erste Grund. Und zwar vor Engeln und Menschen verborgen. Und der zweite Grund ist genauso auf der anderen Seite, weil es sich um überaus intime, wunderbare, kostbarste Dinge handelt, die in den Augen Gottes allerheiligst sind. Und wusste, das könnten Geschöpfe, die nicht aus meinem Leben gezeugt sind, wie der einzige, Jesus Christus, mein Sohn, Geschöpfe, die nur ein Werk meiner Hände sind, die könnten diese Dinge gar nicht richtig verwalten oder handhaben, verstehen, ja, ich will mal plump sagen, die würden doch die dümmsten Dinge damit machen. Das sind, so wie ich sehen darf, die beiden Hauptgründe, warum Gott gewisse gewaltige Dinge verborgen hat. Und nun liegen 7 Gleichnisse vor. Ne? Jedes mit ganz anderem Charakter als die anderen. Das heißt also, es liegt eine Fülle von Geschehnissen, von göttlichen Gedanken und Werten vor, die nun in diesen Gleichnissen verborgen sind. Ich nenne diese 7 Gleichnisse zuerst. Erstes Gleichnis von den 7 in Matthäus 13, das Gleichnis vom Sämann mit dem vierfachen, ja, Saatfeld. Der Sämann streut Samen aus, und dann wissen wir, etliches hier und so weiter. Im zweiten Gleichnis ist wieder ein Sämann da, der auf seinen Acker nur guten Samen, Weizen, säte. Und dann kommt unvermerkt ein feindseliger Mensch und sät Unkraut mitten unter den guten Samen. In einer raffinierten Weise, dass die Knechte des Besitzers des Ackers das erst merken, als die Ähren sich zu bilden beginnen, merken sie, das ist Weizen und das ist giftigstes Unkraut, mitten unter dem Weizen. Das zweite, das dritte, Gleichnis vom Senfkorn. Eigenartig, dass dieses, nur ein Korn jetzt, nicht ein Saatgut wie vorher, ein einziges Körnchen kommt in Frage, als Gleichnis, und zwar Senf. Und zwar soll das jetzt das kleinste aller Samen sein, und aus dem kleinsten Samen, obwohl Senf, wird ein großer Baum. Das vierte Gleichnis, Stichwort Sauerteig, welchen ein Weib nahm unter 3 Maß Mehl verbarg, bis es ganz durchsäuert war. Das vierte Gleichnis, Sauerteig. Fünftes Gleichnis, der im Acker 2-mal verborgene Schatz. Sechstes Gleichnis, die kostbare Perle, die ein Kaufmann, der sucht kostbare Perlen und findet dann eine, die ihm alles andere wert ist. Das siebte, letzte Gleichnis in Matthäus 13. Ein großes Fischfangunternehmen, wo ein Riesenschleppnetz ausgeworfen wird und von jeder Gattung der Fische gefangen wird und dann sortiert wird. Die sieben Gleichnisse, der Reihe nach kurz genannt. Beginnen wir mit der Betrachtung, sehe gerade noch etwas, was sich lohnt, zur Kenntnis zu nehmen unter dem Begriff Grundlegung des Kosmos. Von Grundlegung der Welt an, erst, hat Gott das Reich der Himmel bereitgestellt. Besonders tausendjähriges Reich gemeint. Von Grundlegung der Welt an, also da Gott die wunderbarsten Dinge verborgen hat, von Grundlegung der Welt an sind für Gott erst die Werke gekommen. Vor Grundlegung der Welt hat Gott kein einziges Werk getan. Sie sind erst geworden von Grundlegung der Welt an. Hebräer 4, Vers 3. Wann sind wir auserwählt worden? Als Glieder zum Leibe des Christus. Wann? Vor Grundlegung der Welt. Also, da vor Gott der Begriff Werk überhaupt noch nicht existierte. Verstehen wir den Apostel Paulus, wenn er punkto Werkleistung, sei es nach Gesetz oder ohne Gesetz, gute Werke, womit wir vor Gott antreten könnten, wie ablehnt? Mehr als 100% geht es nicht. Ne? Vollkommen ablehnt jedes Werk. Im Blick auf die Frage, kann ich Sünder zu einem Leben gelangen, das unauflöslich ist oder nicht? Kann ich vor Gott gerechtfertigt werden oder nicht? Bin ich gerettet oder verloren? Darf das Werk, das der Begriff Werk, gar keine Rolle spielen? Dass die Werke sind geworden von Grundlegung der Welt an, bleibe wieder im Bild, als Gott durch Jesus Christus den ersten Spatenstich macht. Hat Gott zu werken begonnen. Ja, dann kommt ohne Zweifel, was für ein Zeitpunkt einmal, wo es nichts mehr zu werken gibt. Da hört das ganze Problem der Werktätigen auf. Ja, haben wir verstanden? Aha, wir haben verstanden. Das ist ein Problem in dieser Schöpfung. Genau das Problem. Unheimlich. Weiter. Das Lamm Gottes wurde geschlachtet von wann ab? Von Grundlegung der Welt an. Wir haben doch gemeint, das sei die einzige Möglichkeit, Golgatha, wo der Christus als Lamm Gottes geschlachtet worden ist. Das Lamm Gottes wurde geschlachtet von Grundlegung der Welt an. Ja, was heißt das? Angenommen, ich mache den ersten Spatenstich zu einem Neubau, als Architekt. Und ich weiß, das Gebäude, das ich erstelle und die Bewohner, die ich da hineinkommen lasse, die hassen mich. Und singen nur darüber nach, wie sie mich quälen können und umbringen können. Und dann ans Kreuz fetten können. Ja. Merkt ihr etwas? Wenn ich das schon weiß, wenn ich den ersten Spatenstich tue, ne? Dann würde ich es lieber bleiben lassen. Ne? Äonenlang weiß Gott, der Vater und der Sohn zum Voraus, was die Welt, die er schafft, ihm bedeuten wird. An Leiden und Schmerzen und Unheimlichkeit. Mit dem ersten Spatenstich, verstehen wir, begann sein Sterben. Und da, das war etwas. Das war ja der, wie soll ich sagen, der Entschluss zur Tat. Jawohl, Vater, einverstanden von Anfang an bis ans Ende, durch alle Gerichte hindurch. Bitte? Bitte?
Offenbarung.
Ja? Aha, ja, jawohl. Offenbarung 13, Vers 8. Dann lesen wir ja noch, dass Gott Christus als Lamm bereitgestellt hat vor Grundlegung der Welt, nicht? So. Damit dieser Leidensweg schon mit Grundlegung des Kosmos eben beginnen konnte und begann. Vor Grundlegung der Welt als Lamm geschlachtet. 1. Petrus 1, Vers 20. Die Weisheit Gottes, lesen wir in Sprüche 8, Vers 22, die war zum Glück da vor seinen Werken, also wann schon? Vor Grundlegung der Welt. Vor den Uranfängen, vor den Himmeln, vor der Erde war die Weisheit, nämlich Christus, da. Und da war Christus schon das Amen Gottes. Ja und Amen in ihm. Vor Grundlegung der Welt hat Gott seinen Sohn in einer Herrlichkeit um sich gehabt. Johannes 17, Vers 5. Vater, verkläre mich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte vor Grundlegung des Kosmos. Du hast mich geliebt vor Grundlegung des Kosmos. Wir sind auserwählt vor Grundlegung des Kosmos. Epheser 1, Vers 4. Den Vorsatz der Gnade hat Gott vor äonischen Zeiten gefasst. Gottes Weisheit wurde verborgen im Geheimnis. Und wir sind zuvor bestimmt vor den Zeiten der Äonen zu seiner Herrlichkeit. Und jetzt Matthäus 13. Die Geheimnisse des Reiches Gottes sind verborgen von Grundlegung der Welt an. Erstes Gleichnis. An jenem Tage ging Jesus aus dem Hause hinaus und setzte sich an den See. Wir denken an Haus und See. Es geht schon Richtung Nationen. Und es versammelten sich große Volksmengen zu ihm, sodass er in ein Schiff stieg und sich setzte. Das sind alles kleine, scheinbare Nebenbemerkungen, die von großer prophetischer Bedeutung sind. Ist man auf dem Boden der Verheißung, auf dem Trockenen sicher oder auf einem Schifflein? Das sind genau die Gleichnisse. Da weiß man nicht recht, ich gilt so oder gilt so oder so oder so. Und jetzt spricht er nicht vom Land, vom Boden der Verheißung aus, sondern vom See, vom Wasser aus. Weiter. Und er redete vieles in Gleichnissen zu ihnen und sprach. Erstens. Siehe, der Sämann ging aus zu säen. Und indem er säte, fiel etliches den Weg entlang, auf den Weg hin, und die Vögel kamen und fraßen es auf. Anderes aber fiel auf das Steinichte, wo es nicht viel Erde hatte. Und alsbald ging es auf, weil es nicht tief Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Anderes aber fiel unter die Dornen, und die Dornen schossen auf und erstickten es. Und schon soweit erledigt. Vers 8. Anderes aber fiel auf die gute Erde und gab Frucht, das eine 100, das andere 60, das andere 30 fällt. Wer Ohren hat, der höre. Die Jünger treten herzu und sprechen: Warum redest du in Gleichnissen zu ihnen? Seine Antwort lautet: Weil euch, meinen Jüngern, gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu wissen, zu kennen. Jenen aber ist es nicht gegeben. Denn wer da hat, dem wird gegeben werden, und er wird Überfluss haben. Wer aber nicht hat, von dem wird selbst, was er hat, genommen werden. Eigenartige Reden da vom Schiff aus. Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, den Volksmengen, weil sie sehend nicht sehen und hörend nicht hören, noch verstehen. Sehr wichtig. Und es wird an ihnen die Weissagung Jesajas erfüllt, welche sagt: Mit Gehör werdet ihr hören und doch nicht verstehen. Und sehend werdet ihr sehen und doch nicht wahrnehmen. Denn das Herz dieses Volkes ist dick geworden. Und mit ihren Ohren haben sie schwer gehört, und ihre Augen haben sie geschlossen. Kann ich meine Augen schließen, wenn ich will? Oder kann ich sie auch öffnen, wenn ich will? Die Entwürfe des Herzens, Sachen des Herzens, darin, sagt die Schrift, sind Sache des Menschen. Wenn also ihr Herz dick geworden ist, wer ist verantwortlich? Genau der da. Genau der da. Die Entwürfe des Herzens, die Vorgänge im Verborgenen da drin, sind Sache des Menschen. Da drin kann ich machen, was ich will, überlegen, was ich will. Da mischt sich Gott gar nicht rein. Deshalb erforscht er, was da drin vorgeht, weil es ihm, sogar ihm vorerst unbekannte Dinge sind. Muss er sie erforschen. Ganz kurz, in Römer 8 das wunderbare Wort: Der wunderbare Heilige Geist, der sich unserer Schwachheit, genau unserer Schwachheit annimmt. Er erforscht unsere Herzen, und erst dann weiß er, wie wir es meinen. Der aber die Herzen erforscht, Nummer 1, weiß. Also Gott weiß um unsere Vorgänge darin erst wann, wenn er mühselige Forschungsarbeit geleistet hat. So sehr können wir da drin machen und was wir wollen. Kann ich da drin die Ehe brechen, ohne dass was passiert ist nach außen? Nach einem Wort Jesu. Wer ein Weib ansieht, ihre zu begehren, der hat schon die Ehe gebrochen. Aber nur wo? In seinem Herzen. Aha. Vor Gott bin ich Ehebrecher und vor aller Welt weiß was noch. Ne? Da los. Mit ihrem Munde segnen sie und in ihrem Herzen fluchen sie. Ist sowas möglich? Wird Gott jetzt den belohnen, der so wunderbar gesegnet hat? Ne? Während er da drin geflucht hat, denen, die er gesegnet hat. Aha. Und so können wir weiterfahren. Kann man reden im Herzen? Kann man singen und spielen in seinem Herzen? In unserem Herzen können wir mehr Dinge tun und lassen, als wir nach außen tun und lassen können. Aber ich bin jetzt, wiederhole für etliche, ich bin jetzt in Zürich, in meiner Wohnstube, auf dem Sofa. Kann ich das in dem Augenblick? Jawohl. Im Geist. Das kann ich nach außen bis jetzt noch nicht. Hierher zurück. Und ihre Augen haben sie geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen, was Gott ihnen vorführt. Das wollen die gar nicht. Die wollen gar nicht sehen, was Gott ihnen zeigt. Schließen die Augen, lassen Rollladen herunter und mit den Ohren hören, damit sie ja nicht mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen. Ein Petruswort hinzu, er sagt, die Spötter, die jetzt da sind und die biblischen Zeugnisse als veraltet und dummes Zeug und Märchen und weiß was, abtun, schreibt Petrus, diese Spötter zur Zeit des Endes, unsere ganze Wissenschaft, die sich verrannt hat in eine Entwicklungstheorie, während ja Billionen und, nicht wahr? Und dann nicht mehr gescheiteres weiß, als wir alles, was existiert, einem Urknall zu verdanken haben, nicht wahr? Also da ist das auch das Maximum einer von Gott bezeichneten Torheit und Unwissenheit erreicht heute. Nun, mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Petrus schreibt nun, diesen Spöttern gegenüber dem Worte Gottes, ist es nach ihrem eigenen Willen verborgen, dass die Dinge ganz anders liegen in der Schöpfung. So. Aber die wollen die Wahrheit gar nicht wissen, warum? Das hätte ja Konsequenzen, wenn es dann einen Schöpfergott gäbe, müssten sie sich doch eines Tages bequemen, nach dem zu fragen oder sich dann nach dem noch ein wenig zu richten. Das passt ihnen nicht. Paulus schreibt so schön, da sie es nicht für gut fanden, Gott in Erkenntnis zu haben, obwohl er sich ihnen allen geoffenbart hat in der Schöpfung. Ja, großartig unser Gott. Ne? Er findet die Herren so würdig, dass er sie so anspricht, also bitte meine Herren, wenn ihr nicht, es nicht für gut findet, mich in Erkenntnis zu haben, bitte, euer Wille geschehen. Und dann sieht so aus auf der Erde und in der Schöpfung, wie es heute aussieht. Bitte? Stimmt so, habe ich recht? Ein bisschen schon. Ne? Glückselig aber eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören. Denn wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben begehrt zu sehen, was ihr anschauet, und haben es nicht gesehen, und zu hören, was ihr höret, und haben es nicht gehört. Denken wir an gestern Abend zurück. Da haben wir genau das Maximum an negativer Ladung, was wir gestern Abend für uns an maximaler positiver Ladung. Wir können sehen mit diesen Augen. Wir können hören mit diesen Ohren. Wir können in unser Herzen so aufnehmen. Jetzt gibt es aber noch Ohren des Herzens, Augen des Herzens und die Dinge des Herzens selbst. Die kann man Augen schließen, Ohren verstopfen, Herzen verdicken lassen. Und andererseits schenkt Gott uns Toren, bitte, der größte Form steht hier, ich gebe mir immer noch mehr Mühe, noch dümmer zu werden, um noch besser allem glauben zu können, was geschrieben steht. Bis auf den Buchstaben, was Griechisch und Hebräisch betrifft. So. Ja. Da hat der Heilige Geist so große Freude an so dummen Leuten wie wir. So große Freude, dass er nicht anders kann, als genau das, was kein Auge gesehen hat, nicht? Diesem Auge zu offenbaren, schauen zu lassen. Was kein Ohr gehört hat, die ganzen Schöpfer, hören zu lassen. Und mit dem Herzen zu verstehen. Wir hören jetzt die Auslegung Jesu vom ersten Gleichnis. Vers 18. Ah nein, da kommt das zweite Gleichnis. Ah ja, doch. Vers 18. Hört ihr nun das Gleichnis vom Sämann. Müssen wir betonen, höret ihr, meine Jünger, ne? Nun. Ja, jetzt öffnet er ihnen das innere Ohr. Ne? Legt es ihnen aus. So oft jemand das Wort vom Reiche hört und nicht versteht, kommt der Böse und reißt weg, was in sein Herz gesät war. Dieser ist der Same, ist es, der an den Weg gesät ist. Wahrscheinlich steigt jetzt aus unserer aller Herzen die Frage auf. Jetzt ist der Same des Wortes Gottes in ihr Herz gesät. Was durch die Ohren eingeht, geht nicht daraus. Das geht ins Herz. Bei jedem, der ein solches Ohr hat. Aber was geschieht jetzt da drin? Das Herz bei denen, bei der Volksmenge, ist wie geworden. So dick. So oft jemand das Wort vom Reiche hört und nicht versteht, kommt der Böse und reißt es weg, was in sein Herz gesät war. Dieser ist es, der an den Weg entlang gesät ist. Was können die dafür, dass sie es nicht verstehen? Die können alles dafür. Na, jetzt aber den Beweis. Ne? Nämlich, wir schlagen auf, zuerst Sprüche 28, Vers 5. Ah, vielleicht vorher, das noch vorher, Sprüche 11, Vers 12. Kleine Bemerkung, wer seinen Nächsten verachtet, hat keinen Verstand. Wer von uns lässt sich das sagen? Nur ich allein. Wer seinen Nächsten verachtet, da hat ja keiner von uns noch jemals gemacht. Ne? Seinen Nächsten verachtet. Ne? Jetzt können wir sofort gleichzeitig feststellen, wie viel Verstand wir haben, von Gott beurteilt. Hat keinen Verstand, aber ein verständiger Mann schweigt still und tut Fürbitte für den Betreffenden. Und jetzt Sprüche 28, Vers 5. Böse Menschen verstehen das Recht nicht. So, liebe Geschwister, haben wir gehört von bösen Menschen, nicht? Und jetzt denken wir an alle anderen, nur an uns nicht. Ne? Ah, da sind wir nämlich Hauptathleten. Nicht? Wenn von Ungerechten die Rede ist, ja, dann ist die Welt, nicht wahr? Wenn es von Gesetzlosen ist, dann sind es die anderen. Und wenn es böse Menschen sind, dann sind es auch nicht wir. Nicht? Vergessen wir nicht, dass wir deshalb Auserwählte Gottes sind, deren er sich vor Grundlegung der Welt schon erbarmt hat, weil wir die Elendesten sind, die Erbarmungswürdigsten, ja, die Schlimmsten. Wenn es nicht passt, darf den Saal verlassen. Wir sind daher freie Schweizer, bitte schön. Böse Menschen verstehen das Recht nicht. Jetzt Achtung, aber bitte jetzt mit Glauben hören. Die aber den Herrn suchen, nur suchen, verstehen alles. Klar. Ganz klar. Aber da drin, irgendwie wälzt sich das noch allerhand herum da, wisst ihr, Bruder Muhl. Aber und wenn und man müsste doch und so weiter. Nein. Ein Mensch, der von Herzen auf die Suche geht nach Gott, der hört jetzt ein Wort aus dem Munde Jesu. Das, wunderbar, das ist. Ein zweites Wort, ein drittes Wort. Er liest die Bibel. Wunderbar. Da sagen wir, ging es so. Ich kannte die Bibel noch nicht, als ich zum Glauben kam. Aber als ich konfrontiert wurde mit Theosophie und Anthroposophie und was da alles gibt, ne? Die befassen sich auch mit Golgatha, aber in auf Kopf gestellter Sache und Weise. Da war es da drin so ruhig, hab die Büchlein wieder schrank gestellt, dachte, wunderbar. Es ist genau so, wie es in der Bibel geschrieben steht. Paulus sagt an Timotheus, seinem jungen Mitarbeiter, beachte, Timotheus, was ich dir sage. Bitte, beachte. denn der Herr wird dir Verständnis geben in allen Dingen. So, so steht geschrieben. Dürfen wir das so nehmen? Ich habe das so genommen. Ich habe noch Griechisch gelernt, habe noch Hebräisch gelernt, habe Astronomie studiert und alles, alles, Mathematik und was es gibt. Warum? Weil es ja unser Gott ist durch unseren Herrn Jesus Christus, der alles geschaffen hat, all das wunderbar geordnet hat, alles in mathematischer Präzision ins Leben gerufen hat und so weiter. So. Also, die denn aber, die den Herrn suchen, verstehen jetzt natürlich wachstümlich alles. Die wissen zum Voraus, es ist alles in bester Ordnung, trotz dem Wirrwarr und Durcheinander in unserer Schöpfung. Alles in bester Ordnung. Bitte, aber die Ehre dafür hat nur unser Herr, unser Gott. Passend dazu, dass Jesus uns sagt, ihr werdet es hernach verstehen. Aha, verstehen. Und das wunderbarste Schlusspunkt heißt, an jenem Tage, heißt, wo Gott alles in allem geworden sein wird, die ganze Schöpfung in Rettung verherrlicht dastehen wird, an jenem Tage werdet ihr mich nichts mehr fragen. In diesem nichts mehr fragen ist noch Wunderbares ausgesagt, als wenn er gesagt hätte, dann ist alles in Ordnung. Da werden wir beschämt dastehen und nur noch anbeten können. So. Die aber Jehova suchen, verstehen alles. Also, Gott, der die Herzen der Volksmengen der Juden in Jerusalem erforscht hatte und kannte genau, der hat zu seinem Schmerz feststellen müssen, die denken nicht einmal dran, mich zu suchen. Die sind ja so in ihrer Selbstgerechtigkeit im Gesetz geklärt und in Ordnung und Abraham ist unser Vater und so weiter. Gar nicht daran gedacht, Gott zu suchen. Und dann wusste er, die würden den Herrn noch mehr hassen und verwerfen, wenn sie deutlich hören könnten oder würden, um was es geht. So, guck ich mal auf die Uhr. Was? Stimmt meine Uhr? Ist erst 5:05. Na sowas. Ich war gefasst, sei schon 11:30. Also, Brüder, wenn etwas zu ergänzen ist oder zu sagen ist. Jetzt sehen wir das erste Gleichnis noch etwas mehr an. Etliches fällt dem Weg auf den Weg. Kommen die Vögel und picken's weg. Oh weh. Oh weh. Für mich ist es gar nicht mehr so sehr oh weh. Hört unser Gott auch das Schreien der jungen Raben? Antwort: Zum Glück ja. Was ist denn passiert mit dem guten Samen? Hat den Hunger der Vögel gestillt? Hat jemand etwas dagegen? Ist nicht. War's verloren? Nein. Unser Gott gedenkt es immer auch dann gut zu machen, wenn er seinen Geschöpfen böse Anträge ihrer Herzen zur Durchführung genehmigt. Gott gedenkt es immer nur gut. Gott gedenkt es immer nur gut zu machen. Das ist das Minimum. Nie böse. Er kann ja gar nicht. Nur gut. Ob es dann eine wohlgefällige Sache sein, ist eine andere Frage. Oder gar eine vollkommene Angelegenheit. Denn wir sollen unterscheiden lernen, welche Dinge nur dem guten Willen Gottes entsprechen. Welche erst dem Wohlgefallen Gottes entsprechen und welche erst dem vollkommenen Willen Gottes entsprechen. Ich darf schnell sagen, vollkommener Wille Gottes, nur die Liebe, das Band der Vollkommenheit im Allerheiligsten. Die wohlgefälligen Dinge finden wir im Heiligtum und die Gott für gut befunden hat, dass sie für kurze Zeit zur Durchführung kommen, finden wir im Vorhof dargestellt, dass nämlich Feuer brennt, Fleisch geschlachtet wird und Blut fließt. Daran hat Gott zum Glück kein Wohlgefallen. Er hat es nur gut gefunden, dass es für kurze Zeit um Anträgen heiliger Engel willen zur Durchführung kommt. Für kurze Zeit. Zweites Stück. Unter das Steinigste. Muss ich aber sagen, was heißt? Längs dem Weg hin gesät. Da steht vor uns, wie du gestern Abend darauf hingewiesen hast, heute habe ich dich gezeugt. Ein Heute ohne Anfang und ohne Ende. Und das Ende von diesem Sohn, dass der Vater ihm alles unterworfen hat und dieser Sohn gibt das all dem Vater verherrlicht zurück. Anfang und Ende in dieser Schöpfung. So. Das ist der Weg, den Gott mit seiner Schöpfung geht. Und da streut er auch Samen in seiner Güte und Barmherzigkeit längs dem ganzen Weg, den Gott mit seiner Schöpfung geht hin. Ja. Haben wir was dagegen? Ich auch nicht. Damit alle Hungrigen gesättigt werden können. Sogar Vögel des Himmels. Das zweite fällt unter das Steinigste. Was hat Gott für Material benutzt? Durch den Engel die 10 Gebote niederzuschreiben. Hölzerne Tafel, kupferne Tafel, steinerne. Das Gesetz richtet den Menschen ohne Barmherzigkeit, hart wie Stein. Der Same fällt unter das Steinigste ein Viertel. Es ist die Gesetzlichkeit. Die Unbarmherzigkeit. Aber was passiert mit dem Samen jetzt? Das wird nicht von den Vögeln gepickt zur Nahrung, sondern das sprießt auf, Keimling und noch ein Stück grün, ein paar Blätter vielleicht, Stängel. Und jetzt verdorrt es, zerfällt also. Aber was geht jetzt weiter? Wenn dieser langmütige Sämann immer noch weiter sät, dann verwandelt sich das Steinigste langsam, langsam in etwas besseren Boden. Wenn biologisches Material erstirbt, was gibt's dann zuletzt? Dann endlich gibt's guten Boden. Er kann aus diesen Steinen Brot machen. Das dritte, unter die Dornen, ist schon schlimmer, noch schlimmer. Die Dornen ersticken das, was er gerade keimt und etwas Leben zeigt. Die Dornen ersticken das. Es zerfällt auch. Aber jetzt umgekehrt, im Steinigsten wird der Boden langsam verbessert. Bei den Dornen wird der Boden auch langsam verbessert, nicht? Aber zugunsten der Dornen. Dann blühen die umso prächtiger. Was sagt Jesus in Bezug auf das unter die Dornen gesäte? Gewaltig. Lesen wir es. Der aber Same unter die Dornen gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und die Sorgen dieses Zeitlaufs, ist er dazu angetan, dass man Sorgen haben könnte? Bitte, ja. Die Sorge dieses Zeitlaufs und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort. So. Zum Glück haben wir dann noch ein Gleichnis, da kommen wir aber erst zuletzt daran, vom Haushalter der Ungerechtigkeit. Da ist dann die Rede, Haushalter der Ungerechtigkeit in der Person und dann vom Mammon der Ungerechtigkeit. Die Sorgen dieses Zeitlaufs und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort Gottes. Wir werden Verschiedenes hören dürfen. Das vierte, etliches fiel auf guten Boden. Hat ein Ausleger mal so gesagt, wenn ich der Herr des Ackers wäre und hätte einen Sämann, der auf diese Weise zu säen pflegt, den hätte ich fristlos entlassen. Aber das wäre bei uns der Fall. Und unser Gott, sind seine Gedanken ein bisschen anders als unsere frommen Gedanken? Sind seine Wege ein bisschen noch schöner als unsere Wege? Etliches fiel auf guten Boden, hundertfältig, sechzigfältig, dreißigfältig. So. Was ist ein guter Boden? Wir haben schon einen Ansatz genommen. Was ist guter Boden? Wie kommt der zustande? Durch erstorbenes Pflanzengut und Schöpfungsmaterial von Mensch und Tier. Gott hat ja, bevor er Sonne, Mond und Sterne ins Leben gerufen hat, zuerst auf der Erde das Grün wachsen lassen. Aha. Aha. Ich pflege zu sagen, das Wunderbare, was Gott bei uns vollbracht hat, aufgrund von Golgatha, Tod und Auferstehung, jetzt bitte, meine, rede ich von mir, hat Gott, entschuldigt zum Voraus, was ich jetzt sage, ich hoffe, ihr versteht es, hat Gott mitten in den Misthaufen meines alten Menschen einen heiligen Samen göttlicher Natur hineingelegt und der heißt Jesus Christus. Ist unser alter Mensch verderblich? So. Geht er eines Tages zugrunde? Er stirbt er. Wird er vollständig aufgelöst? Ja. So. Und mitten da, das ist ja bei einem Misthaufen der Fall, nicht? Da ist schon auf dem richtigen Wege unterwegs, was? Dass das, wenn es ganz verrodet und aufgelöst ist, ne, gibt das ja den besten Mutterboden. Nichts wieder nichts zu machen. Gar nichts zu machen. Guter Boden, jetzt bitte, je mehr der äußere, bei mir Misthaufen, zerfällt, was geschieht, umso mehr wird der innere, der neue Lebenskeim, unauflöslichen Lebens, Jesus Christus, erneuert, wächst. Da haben wir es auch. Also bitte, jetzt bekenne ich, wie ich das auch schon gelesen habe, als ich noch Säugling oder Jüngling war im Glauben. Etliches fiel auf guten Boden. Ich habe ja geglaubt. Also bei uns allen fiel das Saatgut auf guten Boden. Ja. Solche Heuchler und Pharisäer sind wir. Das sage ich jetzt allen. Also. Unser Gotteswort, eben Gottes Wort, ein Wort der Herrlichkeit, durch den Heiligen Geist geboren, gezeugt, geschaffen und durch den Heiligen Geist allein geöffnet und ein Verständnis geschenkt.
Darf ich dazu mal gerade was sagen?
Ja,
als unser Bruder Arthur darauf hinwies, wurde ich daran erinnert, dass ich vor vielen Jahren als junger Lehrer einmal vor Theologen und Pädagogen eine Unterrichtsstunde gegeben habe, und zwar zu diesem Thema Matthäus 13. Eine Tagung wohl zuvor hatte ich auch eine Stunde gehalten mit einer Grundschulgruppe. Da sagte ein Schüler, im Hinblick auf die anrückenden Pädagogen und Theologen, das sind lauter Pharisäer und Schriftgelehrte. Als ich über dieses Gleichnis später, ich habe es eben erwähnt, unterrichtete, da habe ich in dem Sinne auch noch so als Kindlein im Glauben gedacht, naja, die anderen da, das sind all die Pharisäer und Schriftgelehrten, wenigstens ich mit so einigen, die da aufgeschlossen sind, mit einigen der Schüler, wir gehören zu denen, die da den guten Boden darstellen. So müssen wir also immer wieder korrigiert werden und Gott, der die Fülle hat, durch sein Wort, das merken wir schon hier in der Natur, hat eine Verschwendung und trifft mit seinem Samen auf verschiedene Bodenarten.
Und alles erstirbt, der stirbt.
Eben alle nichts einbilden. Aber wir dürfen dankbar sein, dass Gott seine Gemeinde nach Epheser 2, Vers 10 so wunderbar vorbereitet hat, dass die Werke längst geschehen sind und er uns für diese Werke auch vorbereitet. Und dann dürfen wir dankbar und demütig sein, dass wir wissen, es ist allein der Herr.
Herzlichen Dank. Maximum hundertfältig haben wir vielleicht eine Antwort, warum Abraham gerade 100 Jahre alt werden musste, bis ihm der Sohn der Verheißung geboren worden ist. Verstehen nicht, weil sie den Herrn nicht suchen. Abschließend für heute früh ein Wort aus dem Römerbrief, im ersten Kapitel, Kapitel 2. Ja, das passt jetzt so gut gerade. Anschließend an das, was wir festgestellt haben, lesen wir gerade noch von Vers 1 an. Deshalb bist du nicht zu entschuldigen, o Mensch, jeder, der da richtet. Denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst. Denn du, der du richtest, tust dasselbe. Sind wir da alle einverstanden mit der Feststellung? Ich erkläre, nach außen nicht, aber nach da drinnen ja. Ja. Das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist von Jugend an nach dem Fall der ersten Menschen nur wie? Nur böse wie lange? Den ganzen Tag. Was aus dem Herzen kommt, das verunreinigt den Menschen. Warum, sagt Jesus? Denn da drin schlummert ein Schlangengewimmel und eine ganze Otternbrut. Aha. Jetzt will uns die Pharisäer und die Schriftgelehrten, der hohen Priester, als hörendes Auditorium. Also, dass der weg muss, ist auch ganz klar. Kein Zweifel. Der muss weg. So rasch wie möglich. Wo sich hier in unseren Herzen etwas gegen dieses Wort meldet, nicht? Der weiß dann, was, wie weit er noch ein Pharisäer ist. Nicht? Und ein Heuchler. Davon hast du auch. So. Weiter. Denn du, der du richtest, tust dasselbe. Wir wissen aber, dass das Gericht Gottes nach der Wahrheit ist über die, welche solches tun. Was tun? Den anderen richten. Wir haben gelernt, wer seinen Nächsten verachtet, hat wie viel Verstand? Keinen. Und wer ihn dann noch richtet, nicht? Der verdammt sich selbst. So werden mal die Urteile, wenn Gott richten wird, gesprochen. Da ist das meiste ganz anders, genau umgekehrt, als hier gerichtet worden ist. Denkst du aber dies, o Mensch, der du richtest, die solches tun und verübst dasselbe, dass du dem Gericht Gottes entfliehen werdest? Oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut, nicht wissend, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Hat jemand von uns einen Grund, zur Buße geleitet zu werden?
Na, ihr macht ja nicht mal Halbmaß, was ist denn los? Und jetzt kommt das wunderbare Wort. Müssen wir auch noch lesen. Nach deiner Störrigkeit und deinem unbußfertigen Herzen aber häufst du dir selbst Zorn auf am Tag des Zorns, der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, welcher einem jeden vergelten wird nach seinen Werken. Achtung, Werken, ich muss Gott schalten. Wenn Gott selbst richtet, richte er auch nach Werken. Aber nicht die nach außen geschehen sind, sondern so, wie er unser Herz kennt, was da drin geschehen ist, was da drin vollzogen worden ist. Nur so spricht er, nämlich, Vers 16, an dem Tage, da Gott das Verborgene der Menschen richten wird nach meinem Evangelium durch Jesum Christum. Und jetzt das wunderbare Vers 6 und 7. Wir haben gehört, die aber den Herrn suchen, verstehen alles. Und jetzt. Denen, die mit Ausharren in gutem Werke, erstens Herrlichkeit, zweitens Ehre und drittens Unverwesslichkeit suchen. Wenn ich auf die Suche gehe nach etwas, habe ich es dann schon. Nein, dann gebe ich ja zu, das besitze ich nicht. Denen, die mit Ausharren in gutem Werke Herrlichkeit und Ehre und Unverwesslichkeit suchen, denen gibt unser Gott ewiges Leben. Jetzt habe ich gemeint, ich habe mich bekehrt und deshalb habe ich ewiges Leben. Und jetzt geht irgendein Neger oder ein Chinese oder ein Indianer auf die Suche nach Gott, nicht? Kennt den Herrn Jesus nicht und kennt Gott nicht, weiß von allem nichts. Und der soll jetzt auch ewiges Leben bekommen. Das fehlt dir gerade noch. Nicht? Wo kämen wir da hin? Ja, sind die Gedanken unseres Gottes ein wenig frommer als unsere? Wunderbar. Wenn wir diese Zusammenhänge sehen und verstehen können, dann haben wir eine ganz andere Haltung gegenüber jedem ungläubigen Menschen. Dann bin ich da unten und der ist dort oben. So. Erstes Gleichnis. Habt ihr das alles verstanden? Fragt Jesus. Sie aber sprachen, ja, Herr. So. So. Also. Und nun sind noch zwei unserer Brüder so freundlich und danken. Gleichnisse Jesu, vorerst 7 an Zahl in Matthäus 24. Entschuldigung, da bin ich schon im Propheten wieder. Matthäus 13, danke. Ich werde meinen Mund auftun in Gleichnissen. Ich werde aussprechen, was von Grundlegung der Welt an verborgen war oder wurde von Gott. Die Geheimnisse in diesen Gleichnissen, haben wir gesehen, sind gewaltige, gewichtige, göttliche Ordnungen, die er vor Grundlegung der Welt alle ersonnen hat oder erforscht hat und dann bestimmt hat, was geschehen darf und was nicht. Und bei allem hat er entschieden, ob gut oder böse, indem sein Herz es immer gedachte, gut zu machen. Werde meinen Mund auftun in Gleichnissen, ich werde aussprechen, was von Grundlegung der Welt an verborgen war oder wurde. In diesem Wort liegt ja schon die Tragik drin.
Christus darf aussprechen, was Gott von Grundlegung der Welt an verborgen hat, aber leider nur in Gleichnissen. Wir haben aber gesehen, zum Glück nur in Gleichnissen, um der Hörer willen, damit ihr Gericht nicht noch schrecklicher sich darstellen müsste. Dieses Wort, eigenartig, was durch den Propheten geredet ist, und das Wort finden wir in Psalm 78, Vers 2. Psalm 78, Vers 2. Und da lesen wir, Elberfelder, Vers 2, Luther wahrscheinlich Vers 3. Ich will meinen Mund auftun zu einem Spruche, will Rätsel hervorströmen lassen aus der Vorzeit. Und Matthäus erlaubt sich, diesen Ausspruch in Psalm 78 auf seine Weise wiederzugeben. Diese Art und Weise pflegt der Geist Gottes fast immer durchzuführen. Wenn ein alttestamentliches Wort im Neuen wiederholt wird, herausgegriffen wird, dann erlaubt sich der Geist Gottes, jetzt nicht Matthäus, erlaubt sich der Geist Gottes, das Gleiche noch einmal zu sagen, aber so abgewandelt, dass das neutestamentliche Wort mit dem alttestamentlichen zusammen erst einigermaßen das ergibt, um was es vor Gott geht. Ein Beispiel, sehr einfach, gewaltig. Er hat den Tod verschlungen in Ewigkeit, alttestamentliches Wort. Paulus, er hat den Tod verschlungen in Sieg. Was stimmt jetzt? Halleluja, beides nicht mehr. Er hat den Tod verschlungen in Ewigkeit in Sieg. In Sieg, in Ewigkeit. So. Mein Mund auftun zu einem Spruche. Wir in der Schweiz pflegen zu sagen, wenn einer so lange daher plappert, du, mach keine Sprüche. Nicht? Also, die Aussprüche Gottes sind Aussprüche Gottes. Und die Sprüche Salomos sind Aussprüche Gottes. Gewaltigen Inhalt. Ich sage, bitte schlagen wir bei der Gelegenheit ganz schnell auf, Sprüche 1. Dann noch, will Rätsel hervorströmen lassen aus der Vorzeit, vor Grundlegung der Welt. In der Schöpfung Rätsel. Ja. Ist nicht vor Kindern eine rätsellöse Stunde etwas ganz Feines, nicht? Wir sind doch Kinder Gottes. Also, Sprüche 1, einige Verse, die ersten. Sprüche Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel. Salomo heißt Friedefürst oder einfach der Friedereise. Der Sohn Davids, König Israel. Er ist Modell oder Schattenriss für Christus, der dem Volke Israel ein Friedensreich schaffen wird. Salomo, ein Schatten für Christus. David war buchstäblich ein Sohn Davids. Aber Christus ist der Wahrhaftige. Wie Christus der wahrhaftige Friedefürst ist. Der wahrhaftige König Israels ist auch Christus. Aber buchstäblich war es hier im Friedensreich des Salomo. Vorbild, Modell, Schattenriss. Um Weisheit, das ist das Erste. Und Unterweisung zu kennen, zuerst. Ich muss mal die Dinge kennen.
um Worte des Verstandes zu verstehen. Haben wir gelernt gestern, nicht? Vorbedingung, um göttlicherweise etwas verstehen zu können oder gar alles verstehen zu können, ist, dass wir das Angesicht des Herrn suchen. Und der wird finden. Es gibt einen Propheten, der wohnte in Anatot. Das heißt auf Deutsch, in Antwort war der zu Hause. Kennen wir einen Propheten, der wirklich in Antwort zu Hause war? Der Herr Jesus. War der je um eine Antwort verlegen? Und zwar in heikelsten Situationen der Versuchung und der, wo sie ihn fangen wollten, erhaschen wollten mit Worten. In Antwort zu Hause. Das dürfen wir auch langsam, aber sicher werden. Was für jede Frage mindestens eine göttliche Antwort haben und für jedes Problem mindestens eine Lösung. Um zu empfangen einsichtsvolle Unterweisung, Gerechtigkeit und Recht und Geradheit, um einfältigen Klugheit zu geben, dem Jüngling Erkenntnis und Besonnenheit. Wäre das fein, wenn unsere Jünglinge heute auf unserem Erdenrund Besonnenheit besessen. Wäre das schön. Fast zu schön. Ne?
Aber auch die Alten.
Der Weise wird hören und an Kenntnis zunehmen und der Verständige wird weisen Rat erwerben. Um einen Spruch zu verstehen, Nummer 1, und verschlungene Rede, Worte der Weisen und ihre Rätsel zu verstehen. Großartig. Ha, was haben wir da für eine Einladung? Als junge Leute, ne? Da wird es einem nicht langweilig. So, zurück zu Matthäus 13. Dann haben wir gesehen, im ersten Gleichnis, deshalb hat Gott die Dinge von Grundlegung der Welt an verborgen, vor allen Geschöpfen, weil es sich um tragische Dinge handelt. Ja. Ich hätte euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es nicht ertragen. Ja. Schonung. Nämlich, die ganze Tragik im Kosmos, denn nämlich Gottentfremdung, nicht nur nicht Gott suchen, niemand sucht Gott, sondern entsprechend direkt Gottentfremdung, immer weiter weg. Ihr, die ihr Ferne war, bitte stimmt's. Ja. Tragik. Dann die Gesetzlichkeit, harte kosmische Gesetze, Gesetze von Geschöpfen angeordnet, unbarmherzig. Was da für eine Tragik drin liegt, nicht nur auf der Erde, sondern im ganzen Kosmos. Und dann noch gut gemeint von heiligen Engeln. Dann die Sorgen in dieser Welt. Der Betrug des Reichtums, das beginnt bei Satan und endet beim letzten Geschöpf, das irgendwie vernunftbegabt ist. Sorgen, der Betrug des Reichtums. Und die große Tragik, wo wir dann noch Saatgut finden, das auf guten Boden fällt, Voraussetzung nur durch Sterben und Tod zum Leben, zum wirklichen Leben. Können wir das heute ein wenig ertragen, so etwas? Gerade noch schwer genug. Aber im Blick, das Ziel anschauen. Nicht nur für uns, dass wir verwandelt werden in die Gleichgestalt der Herrlichkeit des Bildes Jesu Christi. Und dürfen wir übergehen zum zweiten Gleichnis, Vielleicht gut, wenn wir... Ja, fahren weiter. Vers 24. Ein anderes Gleichnis legt er ihnen vor und sprach. Kommt mir ein Gedanke, der muss noch ausgesprochen sein. Wir haben hier ein Beispiel dafür. Wenn ich zu sagen pflege, auch der Bibelleser, der seine Bibel liest in seiner Muttersprache, auch für ihn ist die Bibel vorerst in einer Fremdsprache geschrieben. Er versteht sie nicht nur nicht, sondern er ärgert sich dran, nimmt Anstoß daran, findet Widerspruch über Widerspruch und so weiter und so weiter. Und legt die Bibel auf die Seite als veraltet, Märchenbuch und so weiter. Ja. Der Mensch, der den Geist Gottes noch nicht hat, wird als Mensch bezeichnet, der von den Empfindungen der Seele beherrscht wird, weil er den Geist nicht hat. Von dem lesen wir, er vernimmt nichts, was des Geistes Gottes ist. Und das ganze Wort Gottes ist durch den Geist Gottes eingegeben, eingehaucht. Gott hat sich herabgeneigt und in menschlicher Sprache und in menschlicher Schrift, Hebräisch, Altes, Griechisch, Neues Testament, sich mitzuteilen. In einer Weise jeden Buchstaben und jedes Wort gewählt, durch den Geist Gottes, dass genau diese Worte Gottes Offenbarung sind. Gott hüllt, da haben wir jetzt gemerkt, verschlungene Rede, Worte der Weisen und ihre Rätsel. Da verbirgt Gott seine Herrlichkeiten und Heimlichkeiten, das heißt allerheiligste Dinge, verbirgt er oder versteht es der Geist in menschlicher Sprache und menschlicher Schrift, göttliche Unendlichkeiten hinein zu verbergen. Der Geist Gottes. Und nur der Geist Gottes kann nun diese Schrift Gottes dem wieder enträtseln, entwirren, das heißt jetzt offenbaren, der den Herrn Jesus liebt. Sehr einfach. Ein Beispiel dafür, wenn wir zum Beispiel, ich greife voraus, bei diesem zweiten Gleichnis nur einen Begriff, das heißt es, ein Mensch, der guten Samen auf seinen Acker säte. Ich greife voraus, Jesus lädt dann aus. Der Acker aber ist der Kosmos, Modell, Bild für die ganze Schöpfung, das ganze Weltall. Ja, bitte, jetzt können wir uns merken, diese Fremdsprache für uns kann man wohl lernen, nur im Worte Gottes, indem wir bitten um den Geist Gottes und lesen das Wort Gottes. Der Acker aber, im Gleichnis ein Acker von einem Bauern. Ist das ein Vergleich? Der stellt jetzt das ganze Weltall dar. Das ist ein Sprung in die Höhe und in die Größe und in die Weite. Liebe Geschwister, jetzt können wir uns drauf verlassen. Überall, wo im ganzen Wort Gottes von A bis Z der Begriff Acker vorkommt, ist immer der ganze Kosmos gemeint. Und wenn vorne auf dem ersten Blatt der Bibel steht, Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Und wir lesen irgendwo von Tag und irgendwo von Nacht, denken wir, ja, da steht in anderen Büchern auch. Aber bitte, achten wir darauf, wenn von Tag die Rede ist, dann meint Gott Licht. Und wenn von Nacht die Rede ist, dann meint er Finsternis. Und nur das Trockene nannte er Erde. Warum betone ich das jetzt so deutlich? Ja. Weil der Bibel vorgeworfen wird und den Schreibern von ehemals, ja, die haben halt gemeint, die Erde sei eine Scheibe und so weiter und habe ihre Enden, nicht? Da kommt man an ein Ende, wo es nicht mehr weitergeht. Warum? Weil immer wieder die Rede ist vom Ende der Erde, von den Enden der Erde. Ja, bitte. Wenn das Wort Gottes unter Erde nur das Trockene, also nur die Erdteile versteht, dann ist ja klar, überall, wo wir an den Wässern kommen, sind wir schon wieder am Ende des Trockenen. Stimmt so lange, bis was? Bitte. So lösen sich die Probleme und die Widersprüche, die liegen bei uns, die Schwierigkeiten. Nicht da. So. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach: Das Reich der Himmel, bei Lukas, das Reich Gottes, das Reich der Himmel ist einem Menschen gleich geworden, der guten Samen auf seinen Acker säte. Wir haben beim ersten Gleichnis gesehen, den Weg längs hin. Das ist der ganze Weg, den Gott geht, vom Anfang, von Grundlegung der Schöpfung bis zur Vollendung. Sät er immer guten Samen. Und wir haben noch keinen Sämann gesehen, der seinen Samen auf den Weg streut und in Steinichte und unter die Dornen legt. Nur ein Viertel noch auf guten Boden. Das kann sich nur ein Sämann leisten. Unser Gott, wir haben ja gelernt. Er hört das Schreien der jungen Raben. Stillt den Hunger. So. Es bringt keine Frucht, aber stillt den Hunger. Und bei jedem haben wir gesehen, wie Gott es nicht nur immer gedenkt, gut zu machen, sondern es wirklich gut macht. Und dann wohlgefällig und dann vollkommen. Guten Samen auf seinen Acker säte. Während aber die Menschen schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging hinweg. Als aber die Saat aufsproste und Frucht brachte, und erst als die Ähren sich zu bilden begannen, erschien auch das Unkraut, erkannte man, die Hälfte da ist ja giftigstes Unkraut, Taumelloch oder sowas. Es kamen aber die Knechte des Hausherrn hinzu und sprachen zu ihm: Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher hat er denn Unkraut? Er aber sprach zu ihnen: Ein feindseliger Mensch, Achtung, reicht der Himmel gleich einem Menschen, der säte. Und dann, da die Menschen schliefen, und jetzt der Feind ist ein feindseliger Mensch, dreimal Mensch, Mensch, Mensch. Die Knechte aber sprachen zu ihm: Willst du denn, dass wir hingehen und es zusammenlesen? Er aber sprach: Nein, damit ihr nicht etwa beim Zusammenlesen des Unkrauts zugleich mit demselben den Weizen ausrauft oder überhaupt zerstört. Jetzt kommt ein prophetisches Wort von gewaltigem Ausmaß, prophetischer Bedeutung. Lasst es beides zusammen wachsen bis zur Ernte. Und zur Zeit der Ernte werde ich den Schnittern sagen: Lese zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündel, um es zu verbrennen, den Weizen aber sammelt in meine Scheune. So. Dann kommt das Gleichnis vom Senfkorn. Jetzt haben wir die Gnade, dieses zweite Gleichnis vom Unkraut im Weizen durch den Herrn Jesus einzeln ausgelegt vor uns zu haben, nämlich Vers 36. Da entließ er die Volksmengen und kam in das Haus. Also das Schiff hat er verlassen. Entlässt die Volksmengen, ne? Zu denen redet er nur in Gleichnissen, haben wir gelernt. Kommt er ins Haus. Und seine Jünger traten zu ihm und sprachen, deute uns das Gleichnis vom Unkraut des Ackers. Aha. Worte Jesu, besonders wenn er Gleichnisse ausspricht, bedürfen also der Auslegung, der Deutung. Da haben wir in Nehemia 8 ein feines alttestamentliches Wort. Das heißt, da war die ganze Volksgemeinde Israels vor dem Wassertore in Jerusalem versammelt. Vom Morgen 6 Uhr bis mittags bis zum hohen Mittag, also 6 Stunden. Da bin ich noch nichts dagegen. 6 Stunden lasen die Leviten Nehemia voran aus dem Buche des Gesetzes des Mose. Vor Frauen und Männern und vor allen, die Verständnis hatten, um zuzuhören. Also gerade noch, sobald ein Mensch halbwüchsig war, der dann ein Verständnis für das Wort Gottes zu bekommen, die Vorbedingung da war, waren sie dabei. So. Dann lesen wir, ich greife nur das wunderbare Wort heraus, und die Leviten lasen deutlich aus dem Gesetz des Mose, vom frühen Morgen bis zum hellen Mittag, und jetzt, und gaben den Sinn an, sodass man das Gelesene verstand. Auch das Gesetz Mose, meinen wir, können wir so lesen, wie ein Buch. Ja, dann tötet es uns nicht mehr. Der Buchstabe des Gesetzes kann nur töten. Nach Meinung heiliger Engel zum Leben gegeben, erwies sich das Gesetz in der Praxis der Durchführung als ein Dienst des Todes und der Verdammnis. Paulus schreibt, wir aber wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Mich kann das Gesetz nur töten. Wenn wir jetzt in Christus stehen, wo Christus uns gemacht ist zur Weisheit und zu allem, was wir bedürfen, bis zur letzten Vollendung, aber das erste zur Weisheit. Und wir als Gefäße der Gnade das Gesetz vom Sinai lesen, verwandeln sich vor unseren Glaubensaugen und Glaubenshänden die Flüche in Segen, in Rettung, in Grundlagen der Versöhnung des Alls und das Finsternis wird Licht und die Unbarmherzigkeit, Barmherzigkeit, unglaublich. Denn das dem Gesetz Unmögliche tat Gott, hat ihn aber Golgatha gekostet. Um jeden Fluch in Segen zu verwandeln, ohne einen Buchstaben eines Fluches im Gesetz zu ändern. Nur noch einmal lesen, in Christo lesen. Die gleichen Buchstaben, Grundlage der Versöhnung des Alls. So. Diese Profi, ja, jetzt lesen wir, hören wir, die Deutung Jesu. Er aber antwortete und sprach, der den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen. Vorher sagt er, ein Mensch. Der Sohn des Menschen. Wir bleiben einen längeren Augenblick stehen, vor diesem Ausspruch, Sohn des Menschen.